Ja, auch ich grüße euch ganz herzlich an diesem Oktobermorgen. Es wird Herbst, man merkt es an allen verschiedenen und ganz verschiedenen Dingen um uns herum. Ja, ich möchte uns hier im Saal begrüßen, auch die Zuhörer, Zuschauer im Speisesaal unten und falls das irgendjemand zeitversetzt auch im Internet sehen wird, dann auch da seid ganz herzlich gegrüßt, wo immer ihr an diesem Gottesdienst auf diese Art und Weise beiwohnen werdet. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ausgeruht, habt gut gefrühstückt heute Morgen. Wir wollen uns nämlich heute Morgen mit einem Text beschäftigen, den man als anspruchsvoll oder vielleicht sogar als herausfordernd bezeichnen kann. Aber an Herausforderungen soll man ja bekanntlich wachsen. Und von daher denke ich, ist das genau das, was wir heute Morgen brauchen, nämlich eine Herausforderung, um eben daran zu wachsen. Und wachsen, wer will das nicht? Ich denke, das ist für jeden von uns so. Es gibt sogar Menschen, die lieben die Herausforderung. Die gehen manche von einer Herausforderung zur anderen. Im Guinness-Buch der Rekorde, das sind solche Typen, ich denke, so darf man die nennen, sind die beschrieben. Und da kann man sich nur wundern, was es alles für verschiedene Herausforderungen und auch Rekorde gibt. Was haben Menschen nicht alles auf sich genommen, um eben Herausforderungen zu bestehen? Jürgen Mennel aus Obersulm, der ein oder andere kennt ihn vielleicht persönlich, ein paar Kilometer von hier nur weg, der ist 2010 in 27 Tagen die 2200 Kilometer nach Athen gerannt. Einfach mal so, 80 Kilometer am Tag, das sind fast 2 Marathondistanzen, muss man sich mal vorstellen, 27 Tage lang. Andere sind auf Skiern zum Nordpol gewandert. Ludwig Hofmeier ist 1967 auf den Händen, also im Handstand, das was ich nicht hinbekomme, ist er auf den Händen von Regensburg nach Rom gelaufen. Sagt man so laufen, wenn man auf den Händen geht? Jedenfalls hat er das gemacht. Respekt vor solchen Rekorden, vor solchen Herausforderungen, wenn Menschen das auf sich nehmen. Auch wenn man die Motive, die natürlich dahinter stecken, vielleicht hinterfragen kann. Aber das soll heute Morgen nicht das Thema sein. In unserem Bibeltext heute Morgen und in dieser Predigt, da geht es nicht um Rekorde. Es geht um eine innere Haltung. Es geht nicht um Leistung, sondern es geht um Beziehung. Wie so oft, wenn wir Gottes Wort lesen. Wenn wir die nächste Folie mit dem Text einmal haben. Genau, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen und erkennen. Ich lese uns das einmal. Der Text steht im Matthäusevangelium im Kapitel 16. Matthäus 16, die Verse 21 bis 26. Und da heißt es, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite, fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er, Jesus, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Ja, wenn man diesen Text liest, dann denkt man, hat sich das Jesus gut überlegt, was er da sagt? Vermutlich würde keine Personalabteilung mit solchen Worten nach Mitarbeitern suchen. Aber so steht es da. Jesus hat es damals so formuliert. Und deshalb wollen wir uns dem auch stellen, wollen dem nicht ausweichen. Jesus sagt das nicht, das möchte ich deutlich machen, Jesus sagt das nicht, um uns klein zu halten, überhaupt nicht. Gottes Wort zielt immer darauf ab, unser geistliches Leben zu fördern, damit wir vorwärts kommen und geistlich wachsen können. Deshalb heißt es auch im 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze oder nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Nicht um uns klein zu machen, sondern damit wir wachsen können. Hier im Matthäusevangelium, in diesem 16. Kapitel, da beginnt eine neue oder eine weitere Phase, könnte man sagen, im Leben von Jesus. Der Auslöser war dieser denkwürdige Moment, dieser denkwürdige Augenblick, an dem Petrus etwas ganz Wichtiges gesagt hat. Für sich selber und auch stellvertretend für die anderen Dinger hat er gesagt, du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes. Und ab diesem Moment, wo Petrus dieses Bekenntnis ausgesprochen hat, da fängt Jesus an, über sein zukünftiges Leben zu sprechen, über sein zukünftiges Leiden zu sprechen. Insgesamt dreimal, drei Leidensankündigungen. Jedes Mal wird Jesus in dem, was kommt, noch ein bisschen präziser. Und hier im Matthäusevangelium, im Kapitel 16, da ist diese sogenannte erste Leidensankündigung uns aufgeschrieben. Petrus hatte eine ganz wichtige Erkenntnis gewonnen und ausgesprochen. Aber er hatte natürlich noch längst nicht alles verstanden. Das konnte er auch nicht. Das wäre einfach eine Überforderung gewesen. Die Leidensgeschichte von Jesus, die ist zwar im Alten Testament beschrieben, aber eben nicht als eine Geschichte, wo alles ganz kompakt drinnen steht, sondern ähnlich wie in Puzzleteilen. Hier ein Stück, da ein Stück und deshalb auch ein wenig verborgen wie eine Art Geheimnis. Und dieses Geheimnis, das hat Jesus jetzt seinen Jüngern Stück für Stück offenbart. Er hat es jedenfalls versucht. Und wie wir gerade gelesen haben, ging die erste Lektion, könnte man sagen, die ist grandios daneben gegangen. Der Petrus hat etwas gehört, aber er hat es nicht wirklich verstanden. Aber Jesus sieht und formuliert sehr konkret, was da auf ihn zukommt und auf was er zugeht. Er kann das nur, weil er auf der einen Seite ganz Mensch ist, sonst hätte er nicht auf dieser Welt sein können, hätte nicht mit anderen Menschen kommunizieren können. Und gleichzeitig ist er ganz Gott. Und deshalb sieht er auch, was die Zukunft für ihn bringt. Und er sieht, dass er den Rettungsplan, diesen genialen Rettungsplan Gottes, dass er den umsetzen wird. Das sieht er glasklar vor seinen inneren Augen. Das ist seine Vision, auf die er zuarbeitet. Und das ist gleichzeitig auch sein Kreuz, das er auf sich nimmt. Das eigentliche Kreuz, das wir normalerweise so vor den Augen haben und das auch hier im Hintergrund in die Wand eingearbeitet ist, das kommt später. Das Kreuz auf sich nehmen, das hat schon viel früher begonnen. Schritt für Schritt hatten die Jünger erkannt, wer der Mann ist, mit dem sie unterwegs sind und waren, nämlich der lang ersehnte Messias, der Befreier, der Sohn Gottes. Wegen ihm haben sie ihre Netze an den Nagel gehängt. Wegen ihm haben sie ihre Familien verlassen. Und jetzt spricht dieser Jesus davon, dass er von den Ältesten und von den Hohepriestern und Schriftgelehrten umgebracht werden soll. Das bekommen sie irgendwie nicht auf die Reihe. Jesus ist damals circa 30 Jahre alt. Ist jemand da heute Morgen, der so um die 30 ist? Gar niemand? War da? Nee. Okay, doch, ein paar. Ganz zaghaft. Mit 30 denkt man üblicherweise nicht an Sterben. Da ist man mittendrin im Leben. 30, da ist man noch so weit üblicherweise vom Tod entfernt. Überhaupt heute, wo Frauen haben, glaube ich, eine Lebenserwartung, die knapp über 80 ist. Männer, ich glaube, kurz vor 80, 8 oder 79 Jahre alt. Da trennen einem Welten mit 30. Und jetzt spricht dieser Mann Jesus mit ein bisschen mehr als 30 Jahren von seinem Tod. Das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist viel zu früh. Dieser Weg, dass Gott in der Person von Jesus stellvertretend für uns Menschen stirbt, das hatte niemand auf seinem inneren Zettel. Das konnte sich niemand vorstellen, dass Gott so einen Weg gehen würde. Und deshalb hat es die Jünger und vor allem auch Petrus total überfordert. Das konnten sie sich nicht vorstellen. In der Tat ist dieser Weg, das wäre die vierte Folie, genau, in der Tat ist dieser Weg Erlösung durch Stellvertretung so außergewöhnlich, dass das auch heute noch viele Menschen irgendwo nicht auf die Reihe bekommen. Die einen, die schütteln den Kopf und sagen, das kann ich nicht begreifen, das überfordert mich. Die anderen, die zucken mit den Achseln. Das ist schon ganz am Anfang der Geschichte auch so gewesen, als Paulus den Brief an die Korinther schreibt. Da schreibt er im 1. Korinther 1, Vers 23, die Juden ärgern sich am Kreuzestod. Und die Griechen, die finden es nur dumm. Damals wie heute sind eher Helden gefragt und nicht jemand, der hilflos am Kreuz hängt. Aber, es gibt auch die anderen, und die Zahl ist nicht klein, die das Unglaubliche glauben, die das erfasst haben, die das in ihr Herz aufgenommen haben, nämlich Christen, quer durch alle Kontinente von dieser Welt, quer durch alle Völker und Nationen, Menschen, die Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Und wenn du einer oder eine davon bist, dann kann ich nur sagen, sei dankbar. Das ist ein unendlich kostbares Geschenk, dass man nicht mit den Achseln zuckt oder mit dem Kopf schüttelt, sondern dass man es für sich persönlich annehmen durfte. Können immer wieder nur Danke sagen. Die Reaktion von Petrus, die hat zwei verschiedene Seiten. Einmal ist sie zutiefst menschlich und gleichzeitig ist sie aber antigöttlich. Zutiefst menschlich deshalb, weil die Jünger sich auf diesen Mann festgelegt haben. Sie haben sich entschieden, diesem Mann, diesem Jesus nachzufolgen. Und niemand will einen lieben Menschen durch so einen Akt der Willkür, wo jemand umgebracht wird, natürlich verlieren. Da würde ihre Welt zusammenbrechen. Und bei Petrus merkt man das ja auch, da bricht etwas zusammen. Das soll auf keinen Fall geschehen. Antigöttlich ist das, weil Petrus sagt, Gott bewahre dich, Herr. Dabei ist dieser Weg der Erlösung von Anfang an in die Weltgeschichte eingewoben. Schon ganz am Anfang, im 1. Mose, ist schon der erste Hinweis darauf, dass der Erlöser kommen wird, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird. Jesus ist also kein Zufall. Und Gott musste auch nicht irgendwann in der Geschichte nachsteuern, weil er gemerkt hat, mit den Menschen, das läuft irgendwie aus dem Ruder. Jetzt müssen wir einen neuen Plan erfinden. Jetzt müssen wir irgendwie noch einmal nachsteuern. Nein. Es war von Anfang an in die Weltgeschichte eingewoben, dass auf diese Art und Weise durch Stellvertretung, durch Gott selber Erlösung geschaffen wird. Und jetzt bemüht Petrus praktisch Gott gegen seinen eigenen genialen, wunderbaren Plan, Erlösungsplan, indem er sagt, Gott bewahre dich, Herr. Auf der einen Seite hat Gott diesen wunderbaren Plan so von Anfang an gedacht und Petrus sagt, Gott bewahre dich. Das geht nicht. Deshalb ist es antigöttlich. Und deshalb reagiert Jesus auch so scharf. indem er sagt, geh auf Distanz, geh hinter mich. Du bist der Handlanger Satans. Du bist der Handlanger Satans mit dieser menschlich vielleicht verständlichen Reaktion. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern du meinst, was menschlich ist. Jesus stellt sein Kreuz jetzt nicht in die Ecke. Er bleibt fokussiert. Er hält fest an seinem Auftrag. Er durchschaut diesen fiesen Angriff des Teufels und er erneuert durch seine drastischen Worte den inneren Entschluss, den Weg des Kreuzes zu gehen. Er erneuert diesen Entschluss, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Er lässt sich nicht abbringen. Kann uns das auch passieren, dass wir es menschlich gut meinen und damit das Göttliche in den Hintergrund gerät? Ja, natürlich, das kann uns auch passieren. Manches Mal machen wir einfach unser Ding, denken gar nicht groß darüber nach und sehr schnell ist das Menschliche im Vordergrund und das Göttliche gerät in den Hintergrund. Ich habe nach einem Bild gesucht und mir ist die erste Fahrstunde eingefallen. Es ist ein bisschen wie in der ersten Fahrstunde. Da braucht es jemand, der erklärt. Da braucht es jemand, der einem mal dreinredet. Da braucht es jemand, der vielleicht sogar mal in Steuer greift, damit eben kein Unfall passiert. Wenn man das erste Mal auf der Straße unterwegs ist und es kommt einem ein Fahrzeug entgegen, dann denkt man immer, reicht das, kommen wir aneinander vorbei? Und wenn es dann vielleicht noch ein LKW ist, dann wird man plötzlich ganz ängstlich und zittrig. Ihr kennt das vielleicht auch noch. Und da braucht es jemanden, der einem Sicherheit gibt, der einem dreinredet, vielleicht Mut macht oder sagt, du kannst ruhig auf dem Gas bleiben, du brauchst jetzt nicht zu bremsen. Kennt ihr den häufigsten Beruf in Deutschland? Ich sag's euch, der häufigste Beruf in Deutschland ist Steuerberater. Kaum, dass jemand auf dem Beifahrersitz Platz nimmt, wird er zum Steuerberater. Das ist tatsächlich so. Ich kann das auch nicht leiden und ich muss mich jedes Mal auch zurücknehmen, wenn ich ab und zu mal auf dem Beifahrersitz sitze und dann innerlich so ein Impuls kommt, jetzt sollte man vielleicht was sagen oder hast du das gesehen oder siehst du da vorne oder da hinten oder was immer. Im übertragenen Sinn, ihr Lieben, brauchen wir das. Jemand, der uns mal dreinredet. Vielleicht im guten Sinn, vielleicht auch mal in etwas schärferer Form. Seit einigen Jahren gibt es das begleitete Fahren mit 17. Ich halte das für eine gute Sache. Und ich denke, im übertragenen Sinn brauchen wir das. Wir brauchen lebenslanges begleitetes Fahren für unsere geistliche Fahrt, wo wir unterwegs sind. Wir müssen immer wieder innerlich bereit sein, uns einmal in Frage stellen zu lassen, uns zu verleugnen, uns zurückzunehmen, mir dreinreden zu lassen, auch wenn das gar nicht so ganz einfach ist. Ich habe schon gesagt, ich mag das nicht, wenn jemand es gut meint und irgendwie so aktiv mitfährt. Die Leute, die man kennt, da hält man das gut aus. Wenn meine Frau neben mir sitzt, die ist auch meistens oder immer wieder mal verfällt sie in diesen Berufsstand der Steuerberaterinnen. Aber damit kann ich mittlerweile ganz gut umgehen und manches Mal reicht einem nicht ein Blick ohne Worte und sie weiß, was ich meine und ich weiß, was sie meint. Also ich will das jetzt nicht als Ermutigung für die Steuerberaterinnen und Steuerberater sehen, dass ihr möglichst viel reinredet. Ich glaube, ihr habt verstanden, um was es geht, was wir da brauchen. Was Jesus hier macht, ist, dass er der größeren Sache des Reiches Gottes mehr Bedeutung beimisst, wie dem menschlichen Anliegen von Petrus. Er gibt der größeren Sache Das, was sein Fokus ist, auf das er zugeht, der gibt er den Vorzug. Und darum geht es. Jesus schiebt dieser heftigen Auseinandersetzung mit Petrus einen grundsätzlichen, zugegebenenmaßen auch herausfordernden Leitfaden hinterher, indem er eben diese herausfordernden Worte sagt: Wenn mir jemand nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst. Es ist keine spezielle Anweisung einmaliger Art gewesen, die jetzt für Petrus da gilt, sondern das ist eher ein grundsätzlicher Leitfaden für Jüngerschaft und damit auch für uns heute in dieser Zeit. Ein Leitfaden für Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Und das ist ein guter Moment, für ein paar wenige Sekunden zu reflektieren. Will ich das? Will ich ein Nachfolger sein? Auch wenn das gewisse Kosten mit sich bringt, dass ich begleitet unterwegs bin, dass da ein Steuerberater, ein geistlicher Steuerberater neben mir sitzt. Dass wir es vielleicht auch so, wie Jesus es damals erneuert hat, dass wir es erneuern. Ja, ich will das, auch wenn das gegen den Egoismus, gegen den ersten inneren Reflex in meinem Leben vielleicht geht. Wer das will, für den gilt diese vielleicht querliegende Herausforderung, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Kreuz tragen, das hat keinen guten Ruf, durch all die Jahrhunderte nicht. Das elektrisiert normalerweise niemand. Die Römer haben die Verurteilten damals ihr Kreuz zum Hinrichtungsplatz tragen lassen. Daher kommt das. Jetzt können wir uns fragen, meint Jesus mit Kreuztragen, dass man diese Schinderei auf sich nimmt, um dann mit dem elenden Tod belohnt zu werden? Nein, ganz sicher nicht. Das meint er nicht. Der Fokus, der entscheidende Moment in dieser Predigt, der Fokus liegt auf einer inneren Einstellung. Kreuztragen ist ein Prozess, der innen, in uns drin beginnt und der sich dann nach außen auswirkt und Auswirkungen hat. Aber es beginnt im Herz. Und der Verstand und die Sinne, die sind mitbeteiligt bei dieser Entscheidung. Ja, ich sehe das als richtig. Ich bin ergänzungsbedürftig. Ich brauche jemand, der mich begleitet, der mir reinredet. Wenn diese Entscheidung in uns reift, sich selber zu verleugnen, sich selber zurückzunehmen, um einer größeren Sache damit zu dienen, dann ist das ein ganz anderer Ansatz, als wenn uns das von außen irgendwie aufgedrückt wird. Du musst dein Kreuz tragen und am Schluss wirst du dein Elend hingerichtet. Eigentlich ist es genau das, was Jesus gemacht hat. Er hat der größeren Sache den Vorrang gegeben. Er nimmt sein Kreuz auf sich. Das hat schon viel weiter vorne begonnen. Er nimmt sozusagen einen Wohnungswechsel auf sich. Er tauscht den Himmel mit der Erde, um der größeren und wichtigeren Sache zu dienen und damit auch Gott zu ehren, weil das Gottes Plan war. Er nimmt sein Kreuz auf sich. Er verzichtet auf seine göttlichen Rechte und wird ein Knecht, um damit einer größeren Sache zu dienen und damit Gott zu ehren. Er schlägt sozusagen den bequemen Weg aus und er gibt dem Göttlichen vor dem Menschlichen den Vortritt. Also, Kreuz auf sich nehmen ist zuallererst eine innere Entscheidung, dem Göttlichen vor dem Menschlichen den Vorrang zu geben. Ich komme nochmal auf diesen sozusagen fast Nachbarn Jürgen Mennel zu sprechen. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich glaube, ich bin ihm einmal begegnet, als wir spazieren gegangen sind um den Breitenauer See. Und da ist er uns irgendwie verkommen. Und ich habe noch gedacht, das muss er sein. Und das war er auch. Ich glaube, er ist wie immer nicht gelaufen, sondern gerannt. Das gehört eben einfach so zu ihm. Ich kenne ihn nicht persönlich und deshalb auch nicht die innersten Motive, die ihn damals getrieben haben, nach Athen zu rennen. Aber ihr Lieben, er ist nach Athen gerannt, weil er dem Lauf, also der Sache, mehr Bedeutung zugemessen hat, als der Schinderei, die damit verbunden gewesen ist. Und das war eine Schinderei. Ich meine, er hat ein paar Mal daran gedacht, auch aufzugeben. Er hat das gewollt. Er war innerlich überzeugt. Und von daher ist es für ihn eigentlich kein Muss gewesen. Eine ganz andere Motivation, als wenn jemand gesagt hätte, hey Männel, du bist unser bester Marathonläufer in Baden-Württemberg, du musst nach Athen rennen. Nein, er hat das selber gewollt. Wenn wir Kreuz auf uns nehmen, als einen Prozess von innen nach außen verstehen, nichts, was uns von außen verordnet wird, sondern etwas, was wir selber wollen, als innere Quelle, dann bekommt Selbstverleugnis, Selbstverleugnung eine ganz andere Qualität. Dann hat das plötzlich einen ganz anderen Stellenwert. Wir haben gesehen, wie menschliches Denken daneben gehen kann bei Petrus. Was Jesus uns hier sagt und als Rezept für die Nachfolge gibt, es ist nicht bedrohlich. Ich bin aus tiefstem Herzen überzeugt, dass das nicht bedrohlich ist. Ich glaube, wenn wir es richtig verstehen, ist es beschützend. Es ist ein Mehrwert. Wir gewinnen dadurch. Es wäre nicht in Ordnung, wenn ich nicht auch sagen würde, dass Selbstverleugnung, das Kreuztragen anstrengend sein kann. Definitiv, es ist anstrengend. Das ist nicht der normale Weg. Ja, ich gebe zu, ich habe leicht reden. Mir geht es gut, ich fühle mich wohl. Ich weiß zwar nicht, was morgen ist, aber im Moment geht es mir gut. Und ich hoffe auch, dass ihr mich nicht besserwisserisch oder belehrend heute Morgen empfindet, als jemand, der euch sagt, wie es geht, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass es ein guter Ansatz ist, diesen Weg zu gehen, dem nachzudenken und dann von innen heraus neu diese Entscheidung auch zu treffen. Ja, das möchte ich für mein Leben umsetzen. Ich weiß nicht, wer von euch den Missionsbrief oder den Informationsbrief von Benny Völl gelesen hat, als er auf die Logos Hope gegangen ist. Seine Karriere auf der Logos Hope hat mit 2 Wochen Quarantäne begonnen. Seine erste Seereise, das muss man sich mal überlegen, das ist ein junger Mann, der brennt. Der hat das bewusst gewollt, seine erste Seereise, die beginnt unter Deck. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf dem Missionsschiff der Logos oder der Doulos gewesen ist. Das, was man da Kabine nennt, das ist minimal. Vor vielen Jahren bin ich mal für ein paar Tage auf der Doulos gewesen, als sie in Spanien gewesen ist. Die Betten, wie man sich das halt vorstellt, so übereinander, relativ schmal. Wenn 2 Leute da sind, dann muss man schon ausmachen, wer welchen Weg geht, damit man aneinander vorbeikommt. Also minimal. Und so 2 Wochen seine Seereise zu beginnen, durch die Motorengeräusche hat er mitbekommen, dass das Schiff jetzt unterwegs ist. Nicht stehen an der Reling und zu gucken, wie weit das Meer ist und wie weit das Land jetzt schon entfernt ist. So hat seine erste Missionsreise, seine erste Reise begonnen. Einordnen, in die 2. Reihe zurücktreten, unter Deck zu sein. 2 Wochen in einer engen Kabine, nicht allein, mit jemand anderes noch zusammen. Keine Ahnung, was man da Tag und Nacht macht, nur mit künstlichem Licht. Einordnen, in die 2. Reihe gehen, um einer größeren Sache zu dienen. Er ist gegangen, weil er einer größeren Sache dient, nicht weil er eben auch einmal eine Seereise machen wollte. Ein anderes Beispiel, ein Ehepaar geht durch schwere Zeiten, weil die Frau psychisch krank ist. Mal ist sie depressiv, einfach anteilnahmslos, ist zu nichts zu begeistern. Und dann kommt die andere Phase, wo sie übersteigert aktiv ist. Und da fliegen dann auch mal Gegenstände durch die Wohnung. Es gibt Trennungszeiten, wo es der Mann einfach nicht mehr aushält. Und dann geht dieser Mann den anstrengenden, aber inneren Weg, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und er kommt zurück. Wo nimmt er die Kraft dazu her? Aus der Beziehung mit Gott. Es geht nicht um Leistung, sondern um Beziehung. Aus der Beziehung mit Gott wagt er es neu, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und das ist nicht wie ein Schalter, den man einmal umlegt und dann ist das passiert. Das ist immer wieder neu die Herausforderung. So wie Jesus damals auch die Stille und die Einsamkeit mit seinem Vater im Himmel gesucht hat. Deshalb konnte er am Kreuz, dem Weg des Kreuzes auch festhalten. Kreuztragen, das hat viele Aspekte. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, damit die Eltern rechtzeitig ihre Kinder abholen können. Das hat viele Aspekte. Überforderung, Krankheit, Trauer, Einsamkeit, innere Kämpfe mit seinem eigenen Charakter vielleicht, wo man sich immer wieder anstrengen muss. Anstrengende Nachbarn, Kollegen, Chefs, alle Felder sind da, um immer wieder uns zu sagen, ja, ich will an dem festhalten, ich diene einer größeren Sache und deshalb gehe ich in die zweite Reihe zurück. Martin Luther konnte nicht anders, weil er einer größeren Sache damals gedient hat. Deshalb ist er den Weg des Kreuzes gegangen. Wo ein Leben hinführt, wo man vorwiegend nur sich selber sieht, das können wir in der Geschichte sehen. Viele Männer und Frauen, die Herrschenden in dieser Welt, die sind an sich selber gescheitert. Jesus sagt es deshalb, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Das können wir von der Antike bis in die Gegenwart können wir das sehen. Ich komme zur letzten Folie und da hat es jemand so formuliert. Aus den Gräbern des Ichs entsteht das Leben. Aus den Gräbern des Ichs entsteht das Leben. Aus dem Leben bleiben wollen erwächst das Sterben. Aus den Gräbern des Ichs entsteht das Leben. Aus dem Leben bleiben wollen erwächst das Sterben. Sein Kreuz auf sich nehmen im Sinn von ich gebe der größeren Sache mehr Bedeutung als meiner eigenen. Ich gebe dem großen Vorrang vor dem zweiten. Das ist eindeutig die bessere Alternative. Das glaube ich jedenfalls von ganzem Herzen. Und die Kraft dazu, die kommt aus der Beziehung zu Jesus. Amen. Ich möchte noch beten. Lasst uns aufstehen dazu. Ja, Herr Jesus, dieser Text ist eine Herausforderung. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Aber danke, dass es nicht darum geht, dass du uns zurückhalten willst, dass du uns klein machen willst, damit du groß sein kannst. Nein, du willst das Beste für unser Leben. Und wenn wir in die Geschichte hineingehen, dann sehen wir es. Wir scheitern, wenn wir nur an uns selber denken. Und es ist kein Vergnügen, wenn Menschen in unserer Nähe sind, mit uns zusammenleben und uns aushalten müssen, wenn wir nur an uns selber denken. Das wünscht sich niemand. Deshalb sind wir dir dankbar, auch für diesen herausfordernden Text, den du uns da gegeben hast. Und ich bin dir auch so dankbar für die Kraft, die du uns geben willst, dieses Leben zu leben, in die zweite Reihe zurückzugehen und der großen, der größeren Sache den Vorrang einzuräumen. Vielen Dank, wenn du bei uns bist, wenn du uns hilfst, das in dieser kommenden Woche und vielleicht überhaupt für unser Leben ganz neu in den Fokus zu nehmen und dem nachzugehen und auf diese Art und Weise so zu leben und dir auch, Vater im Himmel, dadurch Ehre zu machen. Amen.